Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe zum 1. Korintherbrief. Ich lese Kapitel 1, Vers 10 bis 17. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Amen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns nun dein Wort auftust. Amen. Der erste Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth ist eigentlich ein Antwortbrief auf einen ersten Brief, den die Gemeinde an den Apostel geschickt hat. Und da wurde ihm von Missständen in der Gemeinde berichtet. Aber es gab auch einige Fragen zur gemeindlichen Praxis da drin. Korinth war eine wichtige Hafen- und Handelsstadt in Griechenland, wo es auch sittlich sehr verderbt und gottlos zuging. Und das wirkte sich natürlich auch auf die Gemeinde aus. In dem Brief geht es an vielen Stellen darum, eine verweltlichte und fleischlich gesinnte Gemeinde wieder zurechtzuweisen. Die Gemeinde war in der Welt, wie es ja auch sein musste, aber die Welt war auch in der Gemeinde, wie es nicht sein soll. Der Brief hat in weiten Teilen einen korrigierenden und zurechtweisenden Charakter. Jetzt liebt kein Mensch unter uns Korrektur und Zurechtweisung, was auch manchmal Kritik genannt wird. Jede Form von Kritik kratzt und nagt an unserem Selbstwertgefühl. Oder wenn ich es biblisch mal ausdrücke, an unserem Fleisch. Das heißt, unserer egozentrierten Natur. Es ist daher leider auch in Gemeinden etwas vom Schwierigsten, jemanden zu korrigieren, wenn er definitiv falsch liegt. Aber die Bibel zeigt uns keine angenehmeren Alternativen. Vielleicht versuchen wir, die Kritik ein bisschen nett zu verpacken, etwa in der Form, ihr seid ja schon so geistlich reif, ihr habt so viele Gnadengaben, und ihr macht so viele großartige Dienste. Aber noch toller wäre es, wenn ihr noch dieses oder jenes tun und ändern könntet. Wir finden in diesem Brief nichts dergleichen an solchen manipulativen und selbstgerechten Schmeicheleien. Paulus stellt die Gemeinde vielmehr nüchtern zuerst auf die göttliche Grundlage. Und zwar in der Einleitung des Briefes stellt Paulus fest, welche Gnade Gottes ihnen gegeben wurde und dass sie in Jesus die ganze Fülle des göttlichen Heils bereits besitzen. Ja, das ist so ein Generalthema beim Paulus. Ja, egal wie unvollkommen sie auch noch sein mögen, in Christus sind sie vollkommen erlöst. Und er wird sie trotz ihrer Unvollkommenheit durch seine Gnade an sein herrliches Ziel bringen. Das ist die Grundlage. Und von diesem Fundament aus kann Paulus dann die Zurechtweisung äußern. In der Kraft des Namens Jesu. Also göttliche Zurechtweisung ist nicht besserwisserische Kritik an Fehlverhalten. Ist auch keine selbstgerechte Anklage oder ein überheblicher moralischer Zeigefinger. Sondern eine liebevolle Korrektur Gottes, die uns hilft, auf dem Weg zum Ziel zu bleiben. Und deshalb ist es unser Glück, wenn Gott uns korrigiert. Wäre es denn besser, wenn er uns laufen ließe in unseren Verirrungen? Das Buch der Sprüche im Alten Testament betont mehrfach, dass es Weisheit ist, wenn man eine Korrektur annimmt. Können wir Zurechtweisung Gottes in dieser Weise sehen und annehmen, egal wer sie äußert und wie er sie äußert? So, und nun beginnt Paulus, Vers 10. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Paulus spricht direkt am Anfang den vielleicht problematischsten Punkt in allen Gemeinden an, nämlich die Einheit der Gläubigen. Es war immer die Absicht Gottes, ein geeintes Volk auf dieser Erde zu haben. Aber der Feind hatte schon früh Erfolg damit, alle die Gläubigen zu spalten, um sie zu schwächen. Was bedeutet denn Einheit? Hier wird es genannt, einmütig im Reden, also wörtlich steht hier dasselbe Reden. Einheit ist nicht irgendein autoritärer Grundsatz, der jetzt alle zu einer äußerlich sichtbaren Geschlossenheit zwingt. So eine Einheit ist niemals göttlich, sondern die stellt immer auch eine Verbindung mit dem Bösen her, dessen man sich bedient, um einen äußerlichen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten. Ich komme später nochmal darauf zurück. Sondern unsere Einheit, das ist eine geistliche Einheit im Reden. Das heißt, wir reden nicht alle das Gleiche. Also wir plappern irgendwelche Parolen einander reden einander nach dem Mund, sondern wir reden dasselbe. Das heißt, der Gegenstand unseres Sprechens, das ist derselbe. Und das ist Jesus. Von ihm sollen wir alle in derselben Weise reden. Und zwar so, dass er verherrlicht wird. Diese Gesinnung, also diese Grundüberzeugung, diese Motivation, die sollen wir in allem haben. Jesus zuerst, es geht um ihn, es geht um seine Ehre. Es geht um sein Zeugnis in der Welt. Es geht nicht zuerst um unsere Meinungen, um unsere Sichtweisen, unsere Standpunkte, sondern um ihn. Und je näher wir an Jesus heranrücken, desto mehr werden wir auch untereinander eins sein. Und das ist diese geistliche Einheit, die besteht mit dem Vater und dem Sohn. Und das ist das, worum der Herr Jesus gebetet hat in diesem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17. Eine geistliche Einheit mit dem Vater und dem Sohn. Und die wirkt Gott unter uns. Die bewirken wir nicht selber. Das ist was Göttliches, was Übernatürliches, was hier geschieht. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert und wie es passiert, wenn wir diesen Mittelpunkt unserer Einheit, nämlich Jesus, aus den Augen verlieren. Vers 11. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Wenn wir uns mit Missständen in der Gemeinde befassen, dann ist das ein ganz wichtiger Grundsatz. Wir müssen eine sichere Quelle haben für diese Information. Paulus nennt hier namentlich eine Frau namens Chloe. Und ihren Hausstand, vielleicht war es auch ein Hauskreis, Kleingruppe, Gebetsgruppe oder sowas. Sie ist die Quelle seiner Informationen über die Streitigkeiten in der Gemeinde. Das ist nicht nur Hörensagen. Denn so kann jeder im Zweifel nachprüfen, ob das stimmt, ob das den Tatsachen entspricht. Wir dürfen niemals Dinge nur so vom Hörensagen aufnehmen und dann so drauf loskritisieren. Ja, es ist auch zu billig, wenn man nur so den allgemeinen Niedergang der Gemeinde beschwört, ohne dass man jetzt konkrete Belege und namentliche Quellen dafür hat. Das gebietet schon unsere Pflicht zur Wahrhaftigkeit. Daher immer die Quelle nennen. So viel Vertrauen müssen wir schon untereinander aufbringen. Alle Umstände in der Gemeinde, die nicht in Ordnung sind und die einer Korrektur bedürfen, die müssen klar beim Namen benannt werden. Irgendwelche allgemeinen Andeutungen reichen nicht. Und dann wird der Paulus hier konkret, Vers 12. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ja, wie konnte es dazu kommen? Im Vers 11 benennt er Streitigkeiten unter den Geschwistern, die schließlich zu Spaltungen untereinander geführt haben. Was sind Spaltungen? Das griechische Wort hier ist Schisma. Das Wort bedeutet eigentlich Riss, also so wie ein Riss in einem Stück Stoff. Ja, etwas, was zusammengehört, das wird gewaltsam auseinandergerissen. Und dann haben wir eine Spaltung, eine Trennung unter Geschwistern. Und das sind nicht einmalige Diskussionen oder Meinungsverschiedenheiten. Das kommt gelegentlich vor und das darf auch vorkommen, das ist in Ordnung. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben und uns auch darüber austauschen. Das ist nicht das Problem. Sondern da ging es um unterschiedliche Fronten, die sich so allmählich da herausgebildet haben und sich als Dauerzustand in der Gemeinde verfestigt haben. In diesem Zusammenhang verwendet die Bibel noch ein weiteres Wort, aber nicht hier in diesem Text, um jetzt Trennungen zu charakterisieren. Das griechische Wort Häresis, also wir kennen das als Häresie. Ja, das übersetzen wir normalerweise mit Sekte. Häresie bedeutet immer Partei, Schule oder Richtung. Und das ist immer mit einer besonderen Lehrüberzeugung verbunden. Das gab es auch bei den antiken Philosophen. Da hatte einer mal eine besondere Idee. Der sammelte damit Anhänger um sich und bildet dann eine philosophische Schule. Ja, das ist eigentlich immer dieses Prinzip, wie das passiert und wie solche Sekten entstehen. Auch die Pharisäer und die Sadduzäer werden in der Apostelgeschichte als Sekte bezeichnet. Der Begriff wird für eine abgespaltene Gruppe gebraucht, meist im negativen Sinn. Spaltungen sind noch keine Sekten, aber eine Vorstufe davon. Nämlich, wenn man Spaltung gewähren lässt in der Gemeinde und das zulässt, dann entstehen zwangsläufig eigenständige Gruppen daraus. Die scharen sich dann um einen Anführer und die trennen sich dann von der restlichen Gemeinschaft ab. Und dieser Prozess, der war in Korinth bereits voll am Laufen. Und die Ursache? Streitigkeiten. Ja, könnte sagen Zwiespalt, Zänkereien, Zwietracht. Das geht uns alle was an. Überleg doch mal, über was oder welche Themen streitet ihr euch am meisten mit Geschwistern? Egal, ob das jetzt theologische Fragen sind oder Fragen zur gemeindlichen Praxis, Gottesdienstgestaltung oder was auch immer, ist egal. Aber wir müssen hier klar abgrenzen. Es geht nicht um zentrale Fragen der Wahrheit, um Verteidigung unseres Glaubensgutes, des Evangeliums, wie es uns in der Bibel überliefert ist. Diesen Kampf dürfen wir nicht vermeiden. Ja, siehe Judas 3, da sagt er, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert ist. Also sind die zentralen Dinge. Aber hier geht es um nachrangige Dinge, über die man anfängt zu streiten. Und wie entstehen daraus jetzt Spaltungen? Da mag es Gläubige geben, kaum ist man mit ihnen im Gespräch, fangen sie an, mit einem über ihr Lieblingsthema zu streiten und zu diskutieren. Sie sind beseelt von dem Eifer, andere zu ihren Meinungen zu bekehren. Andere wiederum können es vielleicht nicht ertragen, dass jemand in einer nicht zentralen theologischen Frage nicht ihrer Meinung ist. Was ihrer Auffassung widerspricht, und da müssen sie ständig dagegen angehen. Und normalerweise geht es bei solchen Diskussionen ja nicht um Worte der Schrift, sondern es geht um vorgefasste Meinungen, um die man dann gegeneinander kämpft. Ja, ein beliebtes Thema ist auch Lieder, Musik und Musik in der Gemeinde und im Gottesdienst als Streitthema. Und gerade hier kommen so verschiedene Vorlieben zusammen, die nicht unbedingt falsch sind, aber oft einander entgegengesetzt. Und damit kann man sich auch wunderbar auseinanderbringen. Wenn du das so erlebst, dann wirkt hier bereits der Spaltpilz. Wie gesagt, geht nicht um gelegentlichen Meinungsaustausch. Ja, wir dürfen Dinge kontrovers diskutieren. Sondern es geht um ein wiederholtes und ein gewohnheitsmäßiges Streiten. Streiten an sich ist nicht verboten. Ja, auch Kritik dürfen wir äußern. Vielleicht sollten wir uns immer zuerst fragen, bevor wir uns streiten, verherrlicht diese Diskussion den Herrn? Diene ich damit der Gemeinde Gottes oder nur meinen eigenen Bedürfnissen? Oder will ich nur Recht haben? Will ich meine Vorstellungen durchsetzen? Will ich mich selber bestätigen? Also die eigenen Motive hinterfragen. Ja, aber solches ist in Korinth offenbar leider geschehen. Um welche Themen es jetzt darum ging in diesen Streitigkeiten, das erwähnt der Paulus hier nicht. Ist auch letztlich egal. Aber man hatte in jedem Fall die Mitte verloren. Und zwar Jesus und seine Ehre. Und der Fakt war, dass sich da bereits 4 Gruppierungen innerhalb der Gemeinde gebildet hatten. Und das geschieht dann so. Bei Streitigkeiten schlägt man sich dann in der Regel auf die Seite derjenigen, die ähnlich denken und die gleichen Ansichten vertreten. Dann bildet man so eine Gruppe von Gleichgesinnten, die sich gut verstehen, die bestätigen sich dann gegenseitig in ihren Ansichten. Die anderen betrachtet man dann als Gegner und die bekämpft man dann gemeinsam aus der Gruppe heraus. Ja, das ist dieser Parteigeist. Und der liegt leider in unserer gefallenen menschlichen Natur. Hat man dann die Gruppenbildung mal vollzogen, dann gibt man sich einen Namen. In Korinth nannten sich 3 Gruppen nach den Namen von Dienern Gottes. Apollos, Kephas, also Petrus und Paulus. Als ob das ihre Erlöser wären. Damit hat man eine Denomination gebildet. Also Denomination bedeutet Name einer Untergruppe in einer Gemeinschaft. Ihre Anhänger scharen sich hinter einen Menschen, den sie als ihren echten oder vermeintlichen Anführer betrachten. Diese 3 Diener Gottes waren gewiss nicht ihre Anführer. Diese Anführer sollten ihrer Gruppe dann eine geistliche Legitimität verleihen. Ja, gibt es heute auch, dass man sich nach Menschen nennt. Lutheraner, Calvinisten, also das sind jetzt nur Platzhalter. Ich will jetzt hier niemand zu nahe treten. Aber achten wir vielleicht mal da drauf. Oder wir sagen vielleicht, ja, der Bruder so und so aus meiner Gemeinde oder dem Bibelkreis, der sieht es ja genauso und dem vertraue ich. Der ist ja in der Gemeinde anerkannt, der liegt doch nicht falsch. Und so passiert so eine Verschiebung hin zu menschlichen Autoritäten. Und da gab es noch eine 4. Gruppe. Die sagten ganz fromm, wir folgen keine Menschen, wir folgen Christus allein. Hatten die nicht recht? Christus-Nachfolge statt Menschen-Nachfolge. Ist doch richtig. Aber Paulus gibt auch dieser Gruppe nicht recht. Warum? Weil auch sie eine eigene Gruppe gebildet hatten, die sich von den anderen abgrenzte und die anderen damit ausschloss. Sie sagten, ich sage es jetzt in meinen Worten, wir sind die wahren Christen. Die anderen, die liegen alle falsch, die sind von Christus abgefallen. Nur wir alleine, wir folgen noch Christus nach. Auch solche Tendenzen gibt es und gab es in der Christenheit. Ja, das ist dieser Hang zur Exklusivität, dass man andere Gläubige ausschließt. Und man muss da keine bösen Irrlehren dafür vertreten. Es genügt, wenn man sich so elitär vom restlichen Leib Christi abtrennt und so einen Alleingültigkeitsanspruch erhebt. Solche Dynamiken, die sind hochgefährlich und deshalb widerspricht hier der Paulus in aller Schärfe. Denn letztlich haben doch alle Sekten so angefangen. Das beginnt oft ganz harmlos mit einer Bewegung in einer etablierten Gemeinde. Vielleicht sind da 99% biblisch. Und 1%, das ist irgend so eine Sonderlocke, die man besonders betont. Und dann fängt man an, sich hinter einen charismatischen Führer zu folgen und bildet eigenständige Gruppen. Diese Gruppen ziehen dann immer mehr Anhänger an sich und wachsen. Die Führer müssen dann ständig neue Säue durch ihr religiöses Dorf treiben, um ihren Anhängern was zu bieten und sie bei der Stange zu halten. Aber da gibt es keine göttliche, keine geistgewirkte Einheit in der Liebe Gottes mehr. Schließlich muss man mehr und mehr böse Methoden der Machtausübung einsetzen, damit man das Ganze noch irgendwie zusammenhält. Und dann setzt man auf das ganze Repertoire von Zwang und Kontrolle, auf Furcht, Isolation von Mitgliedern, immer in Verbindung mit Manipulation und Gehirnwäsche. Das ist so diese Sektendynamik. Eine Umkehr in biblische Bahnen ist an so einem Punkt ausgeschlossen. Weil dann müssten ja die Führer ihre eigenen Ideen und ihre eigenen Handlungen in Frage stellen. Und damit ihre Autorität. Solche Entwicklungen beobachten wir bei allen Sekten. Und interessant ist, die Bildung von Sekten geschieht selten von außen. Da kommt so ein attraktiver Verführer und zieht die Leute aus den Gemeinden ab. Das mag es auch geben, aber in der Regel kommt die Verführung von innen, ja, von den eigenen Leuten innerhalb der Gemeinde. Ja, deshalb sagt der Paulus, denn er warnt sie, die Ältesten in Ephesus, Apostelgeschichte 20, 30. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Und Petrus in 2. Petrus 2, Vers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen. Also die Schrift warnt uns hier in aller Deutlichkeit. Der Widersacher ist besonders aktiv in den Gemeinden, ja oft im Verborgenen. Daher müssen wir hier wachsam sein. Ja, das betrifft nicht nur die Ältesten, es betrifft jedes Kind Gottes. Muss ich hier selber prüfen, ja. Und solche Tendenzen, also diese erwähnten Streitereien, mit denen das anfängt, im Keim ersticken. Denn der Satan liebt es, die Kinder Gottes und ganze Gemeinden zu spalten, um sie zu schwächen und zu zerstören. Aber wir müssen uns jetzt auch fragen auf der anderen Seite, müssen wir denn jetzt eine Einheit um jeden Preis bewahren? Dürfen wir Missstände und Verirrungen in der Gemeinde etwa nicht mehr thematisieren? Nein, es gibt keine Einheit um jeden Preis. Das sagt die Bibel nämlich nicht. Wie wir in dem Gebet Jesu in Johannes 17 gehört haben, kann es keine göttliche Einheit geben außerhalb der Wahrheit und außerhalb unseres Herrn Jesus Christus und Gott, dem Vater. Das ist die Klammer. Es gibt keine Gemeinschaft des Lichtes mit der Finsternis. Es gibt keine Einheit der Kinder Gottes mit dem Bösen. Und es gibt auch keine Einheit der Christenheit auf Kosten der Wahrheit, wie das die Ökumene in einer weltlich sichtbaren Form herzustellen versucht. Es gibt vielmehr ein biblisches Gebot zur Abgrenzung von solchen, die die göttliche Basis verlassen haben. Und eine solche Absonderung, das ist keine Spaltung. Die Spaltung verursachen diejenigen, die vom Weg der Wahrheit abweichen. Das müssen wir mal ganz deutlich sehen, weil man kriegt ja immer umgekehrt diesen Vorwurf gemacht. 1. Thessalonicher 5, 22. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Nur das ist klar, ne? Römer 16, 17. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Wir meiden Leute, die Ärger machen, indem sie uns von der Lehre der Bibel abbringen wollen, indem wir ihnen nicht zuhören und ihren Dienst nicht annehmen. Titus 3, 10 und 11. Einen sektiererischen, oder ja, hier steht heretisch, einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Wichtiger Ratschlag: Bitte niemals diskutieren mit Sektierern. Man kann sie nicht überzeugen, auch nicht mit den biblischen Argumenten. Keine Chance. Nur klar die eigene Stellung beziehen und das Gespräch abbrechen. Die führen euch sonst nur aufs Glatteis. In 1. Korinther 11, Vers 19 sagt Paulus sogar: Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Ja, es wird Parteiungen, da steht wieder Häresie, ja, in den Gemeinden geben. Das lässt sich in unserer gefallenen Welt leider nicht vermeiden. Und das wird dann auch zu Trennungen kommen. Die lassen sich dann auch nicht vermeiden. Wenn wir hierin konsequent sind, dann werden uns solche Konflikte nicht schaden, sondern vielmehr nützen. Weil dann die Bewährten, also diejenigen, die auf dem richtigen Weg sind, die werden dann offenbar in Erscheinung treten. Das heißt, dann findet keine ungöttliche Vermischung und Verführung der wahren Gemeinde statt, wenn wir diese Trennung vornehmen. Und ich bin davon überzeugt, Geschwister, je mehr die Endzeit voranschreitet, desto mehr werden sich Spreu und Weizen in den Gemeinden trennen. Diejenigen, die echt sind, und diejenigen, die nur mitlaufen. Und böse, falschreligiöse, pseudochristliche Systeme müssen wir ganz verlassen. 2. Korinther 6, Vers 17 ist die schärfste Aussage des Neuen Testaments dazu. Übrigens Zitat aus dem Alten Testament in Bezug auf Israel und den Götzendienst. Darum geht hinaus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Also wir leben als Gemeinde hier in einem Spannungsfeld, in einer gefallenen Welt, zwischen dem Bewahren der göttlichen Einheit einerseits und auch einer notwendigen Abgrenzung von Verdorbenem andererseits. Das ist ein Spannungsfeld. Und das wird sich erst ändern, wenn Jesus wiederkommt. Und dann wird die wahre Gemeinde vollendet. Und dann werden wir sehen, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Das ist jetzt nicht immer so einfach festzustellen, denn diese irdische, äußerliche Gestalt von Kirchen und Gemeinden, die wir heute haben, die sagt nichts aus über die Zugehörigkeit des Einzelnen zur wahren Gemeinde Jesu. Die wahre Gemeinde Jesu, der weltweite Leib Christi, ist für uns unsichtbar. Die Ökumene dagegen, die strebt eine falsche, rein äußerliche, innerweltliche, sichtbare Einheit von Kirchen an. Und das tut sie, indem sie versucht, die Frage nach der Wahrheit auszuklammern. Und dann setzt sie stattdessen auf sozialpolitischen Aktivismus als einigendes Element. Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, und das soll uns dann einigen. Diese falschreligiöse, äußerliche Einheit der Ökumene, das ist eine Verführung, das ist nicht Gottes Wille. Nun zurück zum Text. Jetzt bringt Paulus wieder ein Beispiel einer Frage, an der man sich spalten kann. Damit wir verstehen, worum es hier geht. Vers 14: Ich danke Gott, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Vielleicht ging es bei diesen Spaltungen in Korinth auch um Tauffragen. Weshalb der Paulus es hier als Beispiel erwähnt. Ist ein gutes Beispiel. Taufe ist zweifellos ein sehr wichtiges Thema. Und man kann sich auch herrlich streiten über verschiedene Taufverständnisse. Es scheint, als hätten die Korinther dieses Thema überhöht, also ein untergeordnetes Thema zu einem Hauptthema gemacht. Und dann spielt es wohl noch eine Rolle, wer von wem getauft worden ist. Ja, als ob dieser Umstand für die Errettung und die persönliche Frömmigkeit von Bedeutung wäre. Und jetzt sehen wir, dass hier wieder so eine Verschiebung des Zentrums stattgefunden hat. Nicht mehr Jesus, sein herrliches Erlösungswerk war im Mittelpunkt. Ja, dass ich in der Taufe dankbar bekenne, dass ich daran teilhaben darf. Sondern das waren auf einmal formale, äußere Fragen um Formen, um Rituale, um ausführende Menschen. Das kann man auch mit anderen Themen so machen. Und es ist immer so, dass man damit Jesus und sein Werk am Kreuz aus der Mitte verdrängt. Und dann ersetzt man das durch irgendwas Nebensächliches und Unwichtiges. Und jetzt stellt Paulus klar, Vers 17, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Also er sagt hier in aller Deutlichkeit, taufen, das ist nicht mein Auftrag. Also ist Taufe nicht heilsnotwendig für die Errettung. Meines Erachtens ist diese Stelle der klarste Beweis gegen die Irrlehre, dass Taufe errettet. Ja, die Taufe ist wichtig. Sie ist ein Bekenntnis der Errettung. Aber die Taufe selbst rettet nicht. Sonst würde der Paulus hier ja sagen, Christus hat mich nicht gesandt, die Menschen zu retten. Sondern worum geht es wirklich? Es geht darum, das Evangelium zu verkündigen, dass Jesus für unsere Sünden starb. Das war der Auftrag des Paulus und das ist unser Auftrag. Wir sollen nicht Meinungen verbreiten über Jesus, über Taufe und Kirche und sonst was. Würden da manche ihre Kraft und Zeit reinstecken, Nichtgläubigen das Evangelium zu bringen, dann hätten sie gewiss keine Zeit und Kraft mehr, andere Gläubige zu ihren Meinungen zu bekehren. Und zuletzt bringt Paulus noch einen sehr wichtigen Hinweis, auch für das Thema Streitigkeiten. Er sagt nämlich, dass er das Evangelium nicht in Redeweisheit verkündigt. Mit dieser Weisheit der Rede, das ist die kunstvolle Rede gemeint, die antike Wissenschaft der Rhetorik. Die griechischen Philosophen haben da gewisse Methoden der Redekunst entwickelt. Wichtigster Zweck war es, die Zuhörer von Meinungen zu überzeugen. Die Urheber der antiken Rhetorik, das waren die Sophisten, also auch Philosophen, die waren Relativisten, die glaubten nicht an eine absolute Wahrheit. Die sagten, es gibt nur Meinungen über die Welt und der Zweck der Rede besteht jetzt darin, dass man andere von diesen Meinungen überzeugt. Und sie dachten dann, ja, wir müssen nur besser argumentieren als der Gegner. Und auch die Rede dann noch möglichst kunstvoll und wirkungsvoll vortragen. Und dann hat man Erfolg bei den Zuhörern. Das ist so die Idee dahinter. Und da kann man sich auch bestimmter Methoden und auch Tricks bedienen. Man kann die Zuhörer dann so ein bisschen hinters Licht führen und manipulieren. Am Ende zählt ja nur der Erfolg. Ja, man kann zum Beispiel auch den Gegner in ein schlechtes Licht rücken und dann macht man ihn damit unglaubwürdig und solche Dinge. Der Apostel Paulus lehnt solche Methoden radikal ab. Er sagt nicht, dass wir uns bei der Vermittlung des Evangeliums nicht um eine gute Redeweise bemühen sollen, sondern er lehnt diese heidnischen Methoden ab, mit denen man manipulativ um Meinungen kämpft. Es geht bei der Verkündigung des Evangeliums nicht darum, dass man jemand irgendeine Meinung über Gott und Jesus und den Heiligen Geist überstülpt, sondern Evangeliumsverkündigung ist die Botschaft vom Kreuz. Es ist eine Einladung zu Jesus. Das ist kein Verbreiten von Meinungen, sondern wir haben die Wahrheit verbunden mit einer Einladung. Wir sollen Menschen nicht beeinflussen, sondern sie zu Jesus einladen. Weltliche Methoden der Überzeugung oder gar Manipulation sind für das Evangelium sogar schädlich. Sie machen die Botschaft vom Kreuz zunichte. Denn die sind im Grunde selber sündig und verdecken und verdunkeln das Eigentliche, nämlich dass Jesus für unsere Sünden starb. Das Wort vom Kreuz. Wir können niemanden zum Glauben überreden. Wir können zwar jemand die vier geistlichen Gesetze zum Beispiel mit aller unserer Überzeugungskraft schön erklären. Und vielleicht sagt er sogar, ja, schön, verstehe ich, aber was soll ich jetzt damit? Wir müssen den Sünder zum Kreuz einladen. Komm zu Jesus mit deinen Sünden und mit deinen Lasten. Er hat dich am Kreuz erlöst. Dieser Einladung kann er folgen oder kann sie ablehnen. Es geht um eine persönliche Entscheidung, nicht um eine Meinung. Die Entscheidung überlassen wir ihm und dem Wirken des Heiligen Geistes. Er muss ja zuerst erkennen, dass er Jesus braucht, dass er Erlösung braucht, dass er ein Sünder ist. Wenn wir jetzt nochmal zu unseren Streitigkeiten gehen. Wenn wir uns streiten, dann kämpfen wir um Meinungen. Dann benutzen wir auch gerne Methoden, die Welt bietet, damit wir aus der Debatte möglichst siegreich hervorgehen. Und dann ist uns nicht bewusst, dass wir mit unseren Streitereien das Eigentliche, nämlich die Botschaft vom Kreuz, entleeren, ja, steht hier wörtlich, die Botschaft entleeren, sie verdecken, sie verdunkeln, sie schwächen. Darum wollen wir uns fragen, bevor wir in eine Diskussion gehen, verherrlicht das den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk? Dient das dem anderen? Ist es zu seinem Nutzen? Ist es die Bruderliebe, die mich bewegt? Ist das Wort vom Kreuz und die Einladung zu Jesus mein zentrales Anliegen? Wenn wir das so ein bisschen filtern, ich glaube, da können wir uns manche Diskussionen und Streitereien ersparen. Und dann wird nicht Streit und Spaltung in der Gemeinde sein, sondern Einheit in Liebe und Wahrheit, die der Herr Jesus für uns beim Vater erbeten hat und die uns Gott allein zu schenken vermag. Amen. Amen.